Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung.
Ich sag ehrlich, ich habe die Schnauze richtig voll.
Gestrichen voll.
So voll, dass ich heute sogar mal angefangen habe.
Mit was? Mit Streit?
Mit Podcast. Mir steht bis über den Hals. Was? Bis in die Haarwurzeln steht's mir. Nee, so sagt man das nicht.
Nee, merkst du selber, ne?
Man steht bis zur Scheiße im Hals.
Bis zur Scheiße im Hals.
Bis zum Hals in der Scheiße, wollte ich sagen. Ja. Guck, ich kann nicht mal mehr Sprichwörter aufsagen, obwohl ich da dann echt gut bin.
Oberkante?
Unterlippe.
So.
Arsch, Gesicht, Kack, Scheißen, Technik.
Ja, wir wissen nicht, woran es liegt. Wir haben diese Kabel getestet, Mikros getestet. Vielleicht sind es die Lautsprecher von meinem alten MacBook, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall knistert es gerade in meiner Nase.
Du musst niesen, oder?
Ja, aber er ist weg. Dafür musste ich jetzt gerade gähnen.
Lukas ist krank und quengelt die ganze Zeit.
Nein, das ist übertrieben.
Heute hast du gequengelt.
Ich habe heute zweimal geklingelt, weil ich mich gestoßen habe noch.
Nee, du hast einfach gequengelt wegen deiner Existenz.
Nee, du bist einfach nur ein bisschen auf Zinne.
Nicht nur ein bisschen. Ja. Ich habe ein ganzer Zinnsoldat.
So.
Ich hasse das. Ich habe Stress. Ich muss arbeiten. Es ist schon mittags. Die blöde Technik macht uns einen Strich durch die Rechnung. Trump ist immer noch am Regieren. Das Leben ist einfach gerade nicht in Ordnung.
Nicht so doll machen, sonst kommt der Hund gleich rein und fiebt.
Stimmt, tut mir leid. Okay, also ich habe schlechte Laune. Hatte ich bis vor einer Stunde nicht, bis der Podcast nicht mitmachen wollte. Und jetzt kommt wieder der Druck, der Stress, weil ich muss Buch schreiben. Sonst wäre ich nicht fertig bis
Sonntag. Schreib, schreib, schreib.
Schreib, schreib, schreib. Ich habe noch 3 Kapitel.
Ja, komm.
3 Kapitel, das ist richtig viel für 3 Tage.
Ja, gut. Aber wenn es jemand schafft?
Dann Klemmi. Oder?
Richtig. Nicht so viel knacken.
Jetzt kann ich nichts für.
Ach so, jetzt weißt du mal, wie das ist.
Du hast hier den gemütlichen, dicken Sessel bekommen. Ich sitze auf so einem knarzigen Stuhl, den wir für 10 Euro gekauft haben.
So ist das Leben.
Ja. Wie geht's? Schlecht, haben wir schon gesagt.
Hast du schon gesagt, einfach drüber hinweggebügelt und so gesagt, blablabla.
Ja. Dann sag.
Ja, einfach eine Erkältung. Und Kopfschmerzen und Nase zu und schlecht schlafen und so. Das ist einfach unangenehm.
Das glaube ich dir. Es trifft sich wirklich extrem schlecht, dass es ausgerechnet in dieser Woche ist.
Mhm.
Wo ich sehr, sehr, sehr darauf gesetzt habe, dass ich mich einfach komplett hinter den Schreibtisch verkriechen kann und du dich um alles kümmerst. Und jetzt mache ich dir den ganzen Tag Ingwer-Tee. Und hör mir dann dein Gequengel darüber an, dass du den Tee eklig
findest. Ganzen Tag ist übertrieben. Gestern hast du mit 2 gemacht. So, um mal das in Perspektive zu setzen. Und dann hast du gestern, habe ich gesagt, kannst du mir ein lustiges Gesundheitsprodukt aus der Drogerie mitbringen? Und was macht sie? Sie kauft mir Arzneitee.
An Gesundheitsprodukten ist nichts lustig. Es gibt
doch Gesundheit. So lustige heiße Zitrone, was so einfach nur, es ist süß und ein bisschen zitronig und man hat das Gefühl, man tut sich was Gutes, es ist so ein kleines Pilverchen oder so. Und also jetzt Husten und Bronchialtee. 10 Minuten ziehen lassen, da ist schon das Problem.
Ich bringe nie wieder was mit.
Nee, du solltest ja was, ich habe ja gesagt, was du mitbringen sollst. Du hast aber was Falsches mitgebracht.
Tja, jetzt weißt du mal, wie das ist.
Was?
Na, du hast mir auch schon oft falsche Dinge mitgebracht.
Beispiel?
Zum Beispiel bestimmt schon mal was.
Siehst du
da? Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Nämlich, da ist das nämlich, weil das ist gar nicht so oft falsch, was ich mit dir mitbringe.
Das stimmt, weil du ja aber auch selten was mitbringst.
Richtig. Wenn dann, aber richtig.
Okay, ansonsten habe ich ehrlich gesagt keine Lust, alles noch zum 10. Mal wiederholen. Wir haben wirklich dieses Intro bestimmt jetzt schon das 5. Mal aufgenommen.
Ja, tut uns leid.
Es tut uns leid. Wir haben über Wicked gesprochen, dass mich das sehr berührt hat. Wir haben über Trump gesprochen, dass der uns sehr aufregt. Und wir haben über die Tatsache gesprochen, dass Lukas überrascht war, dass es keine Straftat in Deutschland ist, Videoaufnahmen von Vergewaltigungen zu besitzen.
Ja.
Weil das im Zuge der... Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kam das hoch. Und dann habe ich gesagt, nee, natürlich nicht. In einem Land, in dem die Pornolobby stark ist und in der Leute straffrei Pornografie konsumieren und besitzen dürfen, kann ja nicht das straffrei sein, weil Pornografie ist auch Vergewaltigung. Zumindest kannst du nicht davon ausgehen, dass es keine ist. Also jeder Porno, den man anguckt, kann potenziell eine Vergewaltigung sein, weil Sex ohne Konsens ist eine Vergewaltigung und Frauen, die aus einer Notsituation Pornodarstellerin werden, werden vergewaltigt. Oder zumindest sexuell genötigt. Und darüber haben wir diskutiert. Und ich habe recht, finde ich. Lukas findet das auch. Aber er muss niesen. Okay, dann machen wir jetzt.
Wusstest du, dass das hilft, ins Licht zu gucken?
Ja, das ist eigentlich ja Kindertrick.
Ja, aber wusstest du, dass das wirklich so ist?
Aber warum sollte man das tun? Der Nieser ist doch das Befriedigendste an der ganzen Erkältung.
Ja, aber das löst ihn aus.
Ach so, du meinst
um. Sind die Sensoren für Niesen und die Sensoren für Lichtwahrnehmung im Hirn sind so nah beieinander irgendwie, dass die.
Ich liebe Niesen, du auch?
Ja, kommt davon.
Außer man hat Kopfschmerzen, dann natürlich nicht.
Genau.
Okay.
Und manchmal tut's weh.
Dann machen wir jetzt direkt. Es wird hier heute eine Feuerfolge, weil ich habe echt keine Zeit. Es wird. Du kommst jetzt direkt mit den News der Woche.
NDW. News der Woche. Die News der Woche ging schon ein bisschen so vor ein paar Tagen los. Da gab es so erste Meldungen. Herr Bolsonaro, der ehemalige Präsident von Brasilien, der hat mit einem heißen Eisen seine Fußfessel bearbeitet.
Wirklich? Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja. Nee, da gibt es auch Fotos, wie er diese Fußfessel, die ja zum Teil aus Plastik besteht, mit diesem heißen Eisen eben bearbeitet hat. Ich weiß nicht, was seine Idee war, irgendwie, ob es juckte oder keine Ahnung, er wollte mal gucken. Aber auf jeden Fall.
Woher hatte er heißes Eisen? Der ist doch in Gewahrsam.
Nein, der hatte eine Fußfessel, der war im Hausarrest.
Ach so.
Ja. Und dann wurde er in Haft genommen wieder.
Ah, ja.
Und jetzt wurde er verurteilt vom obersten Gericht in Brasilien zu fast, Voice Crack, zu fast 30 Jahren Haft.
Okay, wer ist Bolsonaro?
Bolsonaro ist ehemaliger brasilianischer Präsident, habe ich schon gesagt.
Achso, Entschuldigung.
Macht nichts, muss ja nicht zuhören. Normalerweise kannst du Sachen machen, machst du alles Mögliche nebenbei und kriegst immer alles mit, das finde ich sehr faszinierend. Nein, das war der Trump Brasiliens, sagen wir mal so. Und der ist ultra-rechts und gegen Naturschutz, gegen LGBTQI+.
Jetzt muss ich niesen.
Naja, auf jeden Fall, das war ein schlechter Mensch. Und der hat...
Er ist immer noch ein schlechter Mensch.
Ja gut, er war auch ein schlechter Präsident.
Ja.
Also meiner Meinung nach jedenfalls. Und auch die Meinung der brasilianischen Bevölkerung war, dass er ein schlechter Präsident war. Denn er wurde abgewählt. Und was können so alte weiße Männer, die einen Powertrip haben, nicht so gut ab? Ja, wenn die abgewählt werden. Wenn jemand ihnen zeigt, dass sie nicht mehr gefragt sind. Und dann hat er ähnlich wie Herr Trump seine Mitglieder aufgestachelt, ja, zu einem Art Putsch. Und daraufhin wurden verschiedene Gerichtsgebäude und irgendwie so Regierungseinrichtungen in Brasilien gestürmt. Und deswegen wurde er jetzt verurteilt.
Richtig. Der ist sehr militärnah gewesen während seiner Regierungszeit. Und ja, er hat damit... hat das Militär auch eingesetzt für eigene politischen Zwecke. Und was besonders negativ an seiner Amtszeit aufgefallen ist, neben, also wirklich basically allem, was er gesagt hat, war, dass er auch massiv gegen die indigene Bevölkerung Brasiliens agiert hat. Also eigentlich steht denen da alles zu. Die Portugiesen haben Brasilien kolonialisiert und haben es nicht mehr in Ruhe gelassen. Selbstverständlich sind die indigenen Menschen in Brasilien diejenigen, denen das Land eigentlich gehört und die eigentlich die meisten politischen Einflüsse haben sollten oder zumindest größten politischen Einfluss. Aber so ist es jetzt nun mal nicht. Trotzdem steht ihnen Land zu, Recht über das eigene Land und so weiter. Und das hat er versucht zu unterwandern, auszuhebeln, immer wieder versucht, Gesetze dagegen zu erlassen.
Hat er auch gemacht, hat es nicht mehr versucht.
Ja, er hat schon zu seinem Amtsantritt gesagt, es werde kein weiterer Zentimeter Land an die Indigenous Peoples abgegeben werden. Also das war, also er hat es nicht nur subtil gemacht, sondern das war Teil seiner Agenda. Und das hat zu einem Anstieg von Gewalt gegen diese Menschen geführt in einem Umfang von 54% im Vergleich zu den zwei Wahlperioden vor ihm, wo halt andere Leute an der Macht waren. Und ja, deswegen einfach nochmal der Reminder, wählt nicht rechtskonservativ, weil ja, what the fuck.
Aber schön, dass da jemand quasi zur Rechenschaft gezogen wird.
Ja.
Wobei man auch sagen muss, Brasilien läuft eigentlich auch nicht alles rund, auch vorher und nachher in den Präsidentenwahlen jetzt auch nicht, sagen wir mal so, mit weißer Weste unterwegs. Ja, und in Brasilien am Amazonas gibt es ja auch noch viele oder einige unkontaktierte Völker tatsächlich.
Waren deine Eltern nicht im Amazonas letztes vor ein paar Jahren?
Weiß ich nicht.
Und dein Papa?
Weiß ich nicht.
Hä? Redest du nicht mit deinen Eltern?
Doch, aber ich weiß nicht, was Amazonas war.
Sie wollten auf jeden Fall.
Das kann sein.
Vielleicht viele Reisen, die deine Eltern geplant haben, sie dann kurzfristig absagen müssen, weil es irgendwie dann immer Krisengebiete waren oder so. Ja, oder irgendwelche Naturkatastrophen passiert sind.
Ja, genau. Es sind halt so diese Reiseveranstalter, die das dann machen. Da kriegst du halt, du kannst dich dafür anmelden, aber wenn sich nicht genug Leute dafür anmelden, dann findet die Reise eben nicht statt.
Ah, so auch. Aber es waren auch manchmal wirklich so schlimme Themen, wie so deine Eltern dann die Reise nicht antreten konnten oder dein Papa.
Naja, ja, ist auch zum egal. Zum Teil, ja, genau.
Aber die haben auf jeden Fall schon richtig krass Reisen gemacht. Letztes Jahr war dein Vater paddeln in
Kanada.
Aber wo in Kanada? Das war doch auch so ganz wild.
Ja. Oh.
Weiß ich nicht mehr. Und deine Eltern haben eine Trekkingtour durch
Gorilla-Trekking.
Gorilla? Okay, das ist eher so ein weißer Leute-Hobby.
Naja, durch den Dschungel in Uganda. Ich weiß ja nicht, wie viele das wirklich machen.
Auf jeden Fall sehr nicht luxuriös oder so. Dann haben sie so eine Zelttour irgendwo gemacht in der Wüste, wo es auch so übelst kalt war. Dann ist dein Vater mit dem Fahrrad von Hamburg nach... Na?
Nee, von Donau-Esching nach Istanbul. Nee, nicht nach Istanbul, sondern zur Mündung. Und dann haben wir in Istanbul getroffen. 3 Monate lang die Donau runtergefahren, ja.
Die Donau runtergefahren und mit seinem Fahrrad durch
Kolumbien
gefahren. Und ja. Dieses Jahr, war er in Kolumbien, um reiten zu lernen. Was mega witzig ist, weil der über 60 ist. Naja, auf jeden Fall, wir machen die mal spannende Reise und haben da nochmal viel zu erzählen. Das ist wirklich sehr interessant. Oh Mann, der Stuhl knarzt. Naja, okay, kommen wir... Achso, nee, News der Woche war schon, Bolsonaro.
Ja.
Wir dachten einfach, das ist interessant, weil ihr den Namen jetzt vielleicht in den Nachrichten sehen werdet und vielleicht nicht alle Leute wissen, wer das war oder ist. Und das Brasilien ist ein riesengroßes Land, super wichtiger Player in Südamerika, deswegen...
Auch weltweit eigentlich, demnächst.
Schon ja. Spannend zu wissen. Kommen wir zum Thema der Woche.
TDW, Thema der Woche.
Und das kommt auch von Wicked. Ein bisschen.
Ja.
Ja. Weil, warte, was ist das Thema nochmal?
What the heck?
Ja, du hast nur gesagt, womit ich mich nochmal intensiver auseinandersetzen soll. Das ist ja wirklich das gesamte Thema.
Nein, wir wollten über Body-Image-Issues und die pathologische Version davon sprechen.
Ja, genau. Und wenn man Wicked geguckt hat und ich weiß, man soll Körper von anderen Menschen nicht kommentieren, aber ich würde behaupten, dass Ariana Grande momentan wahrscheinlich untergewichtig ist.
Also wenn man ihr Stern umsieht, das ist schon ziemlich...
Ja, also man kann ihre Rippen sehr stark sehen, sie hat ein sehr niedriges sehr niedrigen Körperfettanteil und auch ein wenig, ja, so ein typisches, faltigeres Gesicht, was passiert, wenn der Körperfettanteil unter einen gewissen Prozentrang fällt.
Hm.
Also ich finde, dass sie ja aussieht wie jemand, der ein Thema mit einer Essstörung haben könnte.
Das Problem ist ja gar nicht so sehr, wie sie jetzt aussieht, sondern wie sehr sie sich verändert haben während der Dreharbeiten. Und zwar ja nicht nur Ariana Grande, sondern der gesamte weibliche Cast. Also Michelle Yeoh, heißt sie so? Die mit der Marble gespielt hat. Cynthia Erivo und Ariana Grande haben ja alle sehr stark abgenommen während der Dreharbeiten. Und das ist schon während des ersten Teils, ist daraus gekommen, ist während der Pressetour, während der zweiten Pressetour und jetzt auch Thema gewesen. Und da geht es auch nicht darum zu kommentieren, ob das schlecht oder gut für die individuell ist, sondern das ist einfach symptomatisch oder beispielhaft steht für eine Entwicklung, die wir ganz klar sehen können in Medien, also gerade insbesondere in Hollywood, auch durch Ozempic, hin wieder zu einer extrem skinny Culture. Und darüber haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, über diese politische Dimension davon, was das auch mit Rechten, mit konservativen Werten zu tun hat, mit dem Kleinhalten von Frauen und so weiter. Da könnt ihr euch die Folge auf jeden Fall mal anhören, wenn ihr diesen Aspekt hören wollt. Aber was auch wieder kommt, und das ist einfach nur Teil dessen, ist diese Pro-Ana-Culture in Tumblr-Zeiten. Das war ja fast noch ein bisschen vor uns. Also ich war kein richtiges Tumblr-Girl. Es waren nur so die coolen alternativen Mädels bei uns, die das gemacht haben. Ich glaube, es waren noch so ein oder zwei Jahrgänge über uns, die da so richtig drin waren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz. Da gab es ja ganz, ganz, ganz viele Foren und Sub-Threads sozusagen, in denen es eben um Essstörungen ging, um den Wunsch nach dünn sein. Und in denen sich da auch extrem gegenseitig bestärkt wurde. Also das hat dieses Pro-Ana von Anorexia.
Anorexia nervosa.
Ja.
Genau, da kommt der Name ANA. ANA.
Ja. Wo ja, man sich gegenseitig Tipps gibt, wo so eine Competition entsteht. Ja,
das ist gegenseitige so, Challenges. Genau. Wer kann mehr abnehmen, wer kann weniger essen.
Und dass es in einem Kontext stattfindet und in einer Umgebung, in der alle das machen, das ist halt dann vor allem das Problem. Und das wird so ein bisschen dem Wicked Cast unterstellt. Oder was heißt unterstellt, aber das wird befürchtet, dass da aus welchen Gründen auch immer sich so eine Gruppendynamik entwickelt hat. Wer kann da jetzt irgendwie die Dünnste werden? Wobei man sagen muss, dass Cynthia Erivo extrem muskulös ist. Also die ist schon auch sehr trainiert. Und es ist natürlich auch eine sehr, sehr herausfordernde Drehzeit gewesen. Aber die ist ja jetzt auch schon fast, ich glaube, fast 3 Jahre her, die Drehzeiten.
Wirklich?
Und die sehen immer noch so aus. Also, das ist schon ein bisschen die Frage. Naja, auf jeden Fall hat das einfach nochmal eine neue Debatte losgestoßen rund um das Thema Körperbild. Wie grenzt man sich ab? Wie lässt man sich nicht so von eben solchen Filmen im Zweifel an diese ja, Skinny Culture zurückführen.
Oder hinführen.
Hinführen, wie auch immer. Wie lernt man, dass der eigene Körper okay ist, wie er ist? Und was ist Body Image Issues überhaupt? Und was passiert, wenn das dann eine richtige Krankheit wird? Darüber wollten wir sprechen. Hast du Body Image Issues gehabt? Hast du die? Kennst du die?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde sagen, hatte ich nie. Wirklich, nie wirklich. Natürlich war man irgendwie in der Pubertät dann so, oh, okay. Ich hätte schon gern irgendwie trainiertere Arme oder eine prägnantere, sagt man das? Ja, Brustmuskeln sozusagen und einfach so ein bisschen trainierter aussehen, aber ich hatte ja auch verschiedene Phasen, also irgendwie, ich habe ja früher viel Fußball gespielt und dann habe ich aufgrund von Knieschmerzen damit aufgehört und dann innerhalb von einem Dreivierteljahr relativ viel zugenommen, das ehrlicherweise aber gar nicht so gesehen, ich habe es gar nicht so richtig gemerkt und dann habe ich mit einem neuen Sport angefangen und bin Kanu gefahren und da habe ich dann ja, dann bin ich sehr trainiert gewesen in der Zeit. Also vorher hatte ich sehr hohes Körpergewicht und sehr wenig Muskeln und danach war ich sehr trainiert innerhalb von so 1,5-2 Jahren. Und das ist aber alles so irgendwie so nebenbei passiert. Das war nicht so mit einer Absicht, sondern ich bin einfach zum Training gegangen und das Training war eben zum Teil auch im Winter beim Kanufahren eben nicht mehr auf dem Wasser, sondern halt im Kraftraum. Und das war jetzt nichts, was ich gezielt gemacht hat, aber ich hatte schon so verschiedene Körperformen, sag ich mal. Aber ich hatte nie damit irgendwelche Themen. Und ja, jetzt kann ich schon momentan auch sagen, so, ja, okay, momentan bin ich ein bisschen wenig trainiert, war lange nicht im Gym oder so, dann sehe ich das auch. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich dann ins Gym muss und da was dran verändern muss sofort. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wie vor den Flitterwochen sage, okay, ich möchte in den Flitterwochen trainierter aussehen, dann da habe ich mich dann auch hingesetzt und gesagt, okay, jetzt mache ich 4 Monate mal, passe ich auf die Ernährung mehr auf, gehe mehr zum Sport etc. Aber alles, würde ich sagen, in einem normalen Rahmen.
Und wenn du dann andere Männer siehst, die krass trainiert sind, oder wenn deine Jungs irgendwie darüber reden, dass sie abnehmen wollen oder so, macht das dann irgendwas mit dir?
Nee, das ist ja deren Thema, sozusagen. Also, und ich weiß ja auch zum Beispiel im Gym, sehe ich ja.
Er musste schon wieder niesen.
Ja, aber er kam gar nicht raus, das ist furchtbar.
Ja, im Gym siehst du?
Im Gym sehe ich dann natürlich auch Männer, die, sage ich mal, muskulöser sind oder so, aber ich weiß auch, dass das, oder für mich ist das dann nicht dann das Thema, ich will auch so aussehen, weil ich erstens weiß, dass ich keinen Bock habe, 6-mal die Woche ins Gym zu gehen.
Mhm.
Und zweitens, ja, ich sozusagen sportlich ja auch eigentlich andere Ziele habe. Ich will gut Fahrrad fahren können. Schnell, lang und weit.
Hm.
Das ist so mein Ziel.
Also Performance.
Genau.
Ja.
Und da gehe ich aber auch nicht verkrampft dran und sage einfach so, ja, ich fahre jetzt heute Fahrrad und wenn ich mich gut fühle, dann versuche ich einen bestimmten Schnitt einzuhalten und wenn nicht, dann fahre ich auch einfach gespannt,
okay, also,
mit den Jungs. Also ich bin da einfach nicht so competitive, sage ich mal.
Okay, also du bist nicht so jemand, der sich dann vergleicht.
Also man vergleicht sich ja schon, man sieht ja den Unterschied.
Ja, aber...
Aber ich denke nicht so...
Wenn das ist, was mit dir macht.
Nee. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich behaupten würde, dass ich relativ viel Glück habe, dass sich mein Körperfett relativ gleichmäßig verteilt und ich grundsätzlich von der vom Skelett her schon einfach relativ breite Schultern habe und dass ich da viel, viel machen muss.
Du hast einen sehr normschönen Körper für einen Mann, ohne dass du dafür für tun musst.
Ja.
Also so diese Normen, Ideale an Männer, also groß, breite Schultern, breite Oberschenkel, so das ist, also so siehst du halt einfach aus, ohne dass du irgendwas dafür tust.
Ja.
Ja.
Deswegen, also ich habe da auch einfach Glück. Das ist mir auch bewusst.
Und als ich meine Essstörung hatte und offensichtlich ein Problem in meinem Körper hatte, hattest du da das Gefühl, dass, also hast du manchmal gedacht so, hä, sieht sie, wie, so, also so, wenn, ich habe ja dann auch ganz oft gesagt, ich bin dick und da passe ich nicht rein oder also so, also ich hatte ja auch eine, wie heißt das richtig, Körperdysmorphie-Störung.
Mhm.
Sprechen wir gleich nochmal drüber. Hast du dann so gedacht so, hä, so, what the heck?
Ja.
Wie war, also wie, beschreibt man die Relation sozusagen, wie ich mich beschrieben habe und wie du mich gesehen hast?
Also, du sahst so aus wie Ariana Grande bei Wicked und hast gesagt, ich habe zu viel Körperfett.
Hm.
So. Aber das ist ja, also wenn Ariana Grande sagt, ich habe noch zu viel auf den Rippen, dann ist das ja einfach eine falsche Aussage. Stimmt ja einfach nicht.
Aber hast du da nicht irgendwie das Bedürfnis gehabt, mir das irgendwie so aufzumalen oder irgendwie so zu sagen, so, hä, so guck mal.
Das ja, hab ich doch auch gesagt.
Das macht dann doch ein bisschen kirre, oder nicht?
Wenn ja, aber ich habe ja auch gesagt, hä, guck doch mal hin, so spinnst du. Aber was, wenn jemand von etwas überzeugt ist, dann ist er davon überzeugt. Das, das ist ja, die Körperdysmorphie-Störung wird ja auch in Richtung von den Zwangsstörungen im ICD-11 eingegliedert.
Genau, erklär jetzt, weil sonst...
Ja, wir können ja noch, aber das hat ja, das daher kommt das, und Zwang ist ja auch eher fast, also nicht immer, aber, nee, nicht immer, nee, Quatsch. Ja.
Was, ja?
Ich wollte sagen, dass Zwang, dass Menschen mit Zwang nicht sagen können, dass es Quatsch ist, was sie machen müssen, aber das stimmt nicht, das können die sagen.
Ja.
Beim Wahn sind sie unverrückbar.
Okay, dann erkläre ich jetzt, was die pathologische Version davon ist sozusagen, also das, wenn es dann wirklich krankhaft wird.
Ja, das ist das, was du beschrieben hast. Wenn also Körperdysmorphie-Störung ist nicht nur auf dick und dünn bezogen, sondern das kann auch auf Nase, Ohren, Augen, Gesichtsform, Mundform, was auch immer, sich auf alle möglichen Körperformen beziehen. Es kann auch nur beschränkt sein auf zum Beispiel nur die Hände oder so. Und das ist gekennzeichnet dadurch, dass das eben nicht, also dass es für den Betroffenen sich, ja, der sagt halt, ich habe, zum Beispiel, gehen wir jetzt auf die Hände, ich habe so krumme Finger, ich sehe aus wie eine, ich habe Hexenhände.
Hm.
So, ganz knochig und hässlich. Und das stimmt halt einfach nicht. Also objektiv, wenn man sich die Hände anguckt, dann sieht das entweder ganz normal aus oder meinetwegen hat die Person vielleicht ein bisschen lange Finger. Aber es sind halt ganz geringfügige Abweichungen von der Norm sozusagen oder eben nicht vorhandene Abweichungen von der Norm sozusagen, die dann dazu führen oder die dann von den Patienten eben nicht so gesehen werden, sondern eben verzerrt. Und bei der Essstörung ist es halt, dass gesehen wird, dass man irgendwie eine extrem breite Hüfte hat oder breite Taille oder dicke Handgelenke, keine Ahnung. Obwohl das eben objektiv nicht der Fall ist. Und dann ist es aber auch, kann man, also ich glaube, eigentlich beschreibt es, früher wurde häufiger Körperschemastörung gesagt, aber Körperdysmorphie-Störung ist der Fachbegriff, der richtige dafür. Und das geht so weit, dass wenn man Patientinnen und Patienten bittet, eine Skizze anzufertigen wer ist das nochmal? Wie man.
Umfang.
Ja, zum Beispiel das auch, genau. Kann man. Naja, oder man nimmt ein Seil und sagt, mach mal den Umfang von einem Handgelenk. Und dann wird von den PatientInnen ein Umfang angegeben, der bei weitem nicht mit der Realität übereinstimmt. Und dann kann man das die damit konfrontieren quasi, indem man sagt, aber guck mal, jetzt gucken wir uns mal wirklich den Umfang an und der ist dann vielleicht nur halb so weit. Und das ist dann so eine Intervention, die man machen kann. Oder man lässt den ganzen Körper aufzeichnen. So, jetzt zeichne mal auf, wie du deinen Körper, wie du aussiehst. Und dann legt man sich da drauf und sieht dann den Unterschied, dass man eben nicht so
breit ist. Das wären ja jetzt schon Behandlungsmöglichkeiten. Ja, genau. Aber was ist das, was macht das mit Menschen? Außer, dass sie sich anders sehen. Das heißt erstmal dann nur eine Tatsache.
Naja, das macht das dann, dass sie weiter abnehmen wollen, obwohl sie schon untergewichtig oder stark untergewichtig sind oder keine Körperfett mehr mit sich führen. Oder jemand, der schon sehr trainiert ist, auch bei Bodybuildern, die haben das auch oft, die dann sagen, boah, mein Lat ist total eingefallen, oder mein Bizeps ist total klein, obwohl die einen 65er Bizepsumfang haben.
Okay, das sind ja immer noch einfach nur die Symptome sozusagen.
Ja, aber das führt dann dazu, dass sie weiter ins Gym gehen, weiter Eiweiß zu übertrieben viel Eiweiß zu sich nehmen, weiter zwanghaft trainieren müssen, auf ihre Ernährung achten müssen und das weiter in dieser Störung halten.
Ja, das, was du gesagt hast, der Zwang, das ist halt noch ein großer Unterschied zu Leuten, die einfach nur darunter leiden, also nur in Anführungszeichen, dass sie ihren Körper nicht leiden können oder sowas, dass man halt auch zwanghaft versucht, dieses Bild gegenzuprüfen. Also obsessives in den Spiegel schauen, immer wieder nachfühlen, wie fühlt sich meine Hüfte an, immer wieder ums eigene Handgelenk fassen, solche Themen. Also immer wieder gucken, bin ich noch dünn, ist das noch so, weiche ich ab von dem, was ich, oder was wird es schlimmer, das, was ich quasi in mir sehe, wird das immer noch schlimmer? Also eine ganz krasse Fokussierung dann eben auch auf dieses vermeintlich andere Aussehen. Und ich finde das richtig krass, man kann sich das, wenn man das nicht hatte, nicht vorstellen, weil man denkt ja irgendwie so, ja, anders sehen, so, die mögen sich halt einfach nur nicht, die haben vielleicht ein verschobenes Bild von normal und nicht normal, so wie, keine Ahnung, jemand, der nicht so gut scharf ist, dann der normalerweise kein scharfes Essen isst,
ja.
Der dann irgendwie einmal so ein rosenscharfes Paprika in seinem Essen hat und dann sagt, oh mein Gott, das ist ja mega scharf und alle anderen sagen dann, nee, du hast einfach nur eine verschobene Wahrnehmung von scharf oder nicht scharf. Aber so ist es ja nicht. Es hat nichts damit zu tun, also nur wenn man einen Körper, ich sage das jetzt komisch, Schemastörung, weil ich habe es immer so gesagt.
Ist ja auch nicht falsch.
Nur wenn man einen Körper Schemastörung hat, heißt das ja nicht, dass man nicht andere Leute realistisch einschätzen kann. Also ich konnte auch in den schlimmsten Phasen total gut sagen, ob jemand normalgewichtig ist, dick, und ich hatte auch überhaupt das hatte für mich keine Bedeutung. Also ich fand zum Beispiel insbesondere dicke Frauen meistens sogar attraktiver als sehr, sehr dünne Frauen. Weil, keine Ahnung, ich finde es halt einfach schön aussieht, wenn mehr Rundung, mehr Weichheit, mehr Femininität, was auch immer. Und vorher, bevor ich die Körperschemastörung entwickelt habe, hatte ich auch ehrlich gesagt ganz, mir waren Körper von anderen und von mir auch relativ egal. Also bevor ich die Essstörung entwickelt habe, ich hatte in der Teenagerzeit zum Beispiel kein großes Thema mit meinem Körper. Klar, ich hatte, wie alle Mädchen irgendwie, plötzlich sind mir Brüste gewachsen und ein Hintern und ich sah anders aus als meine Freundin und ich habe da schon ein bisschen drunter gelitten, dass ich immer so die weibliche in Anführungszeichen war. Zumindest war das immer so der Kommentar. Auch so gerne sowas wie gebärfreudiges Becken oder so. Ich finde es eines der schlimmsten Sachen, die man zu jemandem sagen kann, weil das einfach so, es stellt einen so heraus, so im Vergleich mit anderen. Aber das war noch so einfach Selbstzweifel, würde ich sagen. Mhm. Das hat mich nicht beschäftigt. Ich habe nicht jeden Tag darüber nachgedacht. Als die Körperschemastörung kam oder sich entwickelt hat, konnte ich immer noch genauso gut sehen, ob meine Freundin wie die aussehen. Aber ich habe mich
anders wahrgenommen.
Es ist wirklich, wie kann man das beschreiben? Es ist wirklich, als würde euer Spiegelbild, als wäre das nicht euer Spiegelbild, sondern als wäre da ein iPad eingebaut und ihr seht eine andere Person. Ich schwöre es euch, es ist nicht übertrieben, es ist nicht gelogen. Man sieht sich nicht. Man sieht nicht die Person, die man ist. Es ist auf Bildern so, es ist in einem Spiegel so, es ist Wahnsinn, was das Gehirn dann macht.
Mhm.
Und das verfolgt einen natürlich. Weil jede spiegelnde Oberfläche, jedes Foto, jeder Blick auf sich selber erinnert einen daran, wie man aussieht. Und das ist ein Aussehen, was einen belastet. Weil diese Störung entwickelt sich ja nicht einfach so, sondern daraus, dass man halt anfängt, seinen Körper immer wieder zu kritisieren und immer wieder an ihm irgendwelche Fehler zu suchen, irgendwelche Probleme zu suchen. Und wenn man dann so obsessed mit seinem Aussehen ist und dann nicht sieht, wie man aussieht, das ist ja eine ganz schlimme, ganz schlechte Mischung,
ja.
Weil man dann halt eben immer dünner und dünner, in meinem Fall dann immer dünner und dünner wird und immer noch glaubt, man wird nicht dünner. Also man arbeitet gegen etwas an, was sich nicht verbessert, egal wie dünn man werden würde. Und das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr gefährliche Kombination jetzt gerade, wenn es um Anorexie geht. Ja, also das ist das eine. Das ist die Körperschemastörung. Vielleicht als Abgrenzung und falls ihr euch darin wiederfindet, als Hinweis, dass das etwas ist, woran man sehr, sehr gut in Therapien arbeiten kann und auch sollte, weil das halt gefährlich werden kann und weil das super belastend ist und niemand sollte unter dieser Belastung leiden müssen. Und was du meintest, zum Beispiel Bodybuilder oder auch Jungs haben das gesagt, also es hat natürlich, betrifft das vorrangig Mädchen, weil die einfach unter einem viel größeren gesellschaftlichen Druck stehen, was ihr Aussehen betrifft, aber auch Jungs jetzt durch Social Media und so weiter und dieses ganze Fitness-Krams und so haben natürlich auch einen erhöhten Druck auf, also als wir noch zur Schule gegangen sind, gab es noch nicht mal Fitnessstudios und wenn dann ist dann, also da ist auf jeden Fall kaum jemand hingegangen, außer der hatte irgendwie Kontakte dahin oder so und jetzt sind von meiner Stiefschwester sind alle im Gym, die ist gerade mal 18.
Mhm. Ja, dieser dauerhafte Vergleich im Internet ist halt anders als früher auf jeden Fall. Mhm. Das hatten wir so nicht.
Ja. Und jetzt aber nochmal quasi, jetzt haben wir es andersrum gemacht als eigentlich geplant, auf das Thema quasi normale Body-Image-Issues. Also du meinst ja schon, dass du das nicht hast, aber ich glaube, fast jede Frau, die ich kenne, hatte oder hat Probleme mit dem eigenen Körper und sieht sich entweder gar nicht gerne an, also vermeidet komplett den Blick in den Spiegel oder sieht zumindest manche Teile nicht besonders gerne und schließt zieht daraus regelmäßig Konsequenzen, meistens ich muss eine Diät machen. Oder wenn es daran liegt, dass man sich als zu dünn sieht, dann vielleicht mal irgendwie ich muss ins Gym oder sowas, aber vermutlich in den meisten Fällen eher ich muss irgendwie abnehmen. Und das Problem ist, dass egal wie man aussieht, also natürlich Leute, die nicht normschön sind, die gesellschaftlich diskriminiert werden, die tatsächlich körperlich und psychisch darunter leiden, wie viel sie wiegen, weil die Gesellschaft sie deswegen immer wieder stigmatisiert, immer wieder ausschließt, immer wieder was auch immer tut, natürlich leiden die mehr. Die leiden dann aber nicht zwangsläufig mehr unter ihrem Körper, sondern eben unter der Stigmatisierung der Gesellschaft. Nichtsdestotrotz betrifft es auch normschöne Menschen, dass sie ihren Körper nicht leiden können, weil also die Vorstellung von einer perfekten Frau ist ja so unrealistisch, das trifft ja niemanden. Also wer soll da schon reinpassen? Das heißt, es leiden natürlich auch normschöne Menschen unter Schönheitsidealen. Und das Problem ist, dass wir gelernt haben, immer nach Fehlern zu suchen. Also uns haben die Magazine ja nicht erklärt, so findest du das schönste Körperteil an dir oder so, sondern es war ja immer nur
Problemzone.
Ja. Das heißt, wir haben irgendwann über Medien, über Freundschaften, was auch immer, jeden Tag lernt man etwas, was man angeblich an sich nicht mögen sollte. Also, wenn man jetzt auf einer kleinen einsamen Insel mit Affen groß geworden wäre, dann wäre man ja nicht auf die Idee gekommen, dass, keine Ahnung, an schrumpeliger Haut irgendwas falsch ist oder an Zellulite oder.
Aber man würde sich vielleicht fragen, warum sind die anderen so haarig und ich nicht?
Ja, man würde sich vielleicht trotzdem vergleichen, wenn man dann so doll abweicht, aber man würde nicht auf die Idee kommen, dass an einem völlig funktionstüchtigen Oberschenkel, der ein paar Risse oder Dellen hat, irgendetwas falsch wäre.
Mhm.
Das sind Ideen, die uns in den Kopf gesetzt wurden, weil zum Beispiel im Fall von Zellulite
Das finde ich so bodenlos.
Jede Geschichte ist so. Das ist genau das gleiche wie mit Gillette und Rasieren.
Dann musst du jetzt nochmal beides erzählen, weil das ist jetzt.
Also Zellulite ist einfach nur in den Nachkriegsjahren in Frankreich, da haben halt die Männer gefehlt. Nicht nur in Frankreich, überall in Europa haben die Männer gefehlt. Das heißt, die Frauen waren super wichtig für den gesellschaftlichen Wiederaufbau. Sind dadurch selbstbewusster geworden, haben gelernt, okay, ich habe jetzt wirklich viele Jahre auch ohne meinen Mann hier überlebt und sind Familienoberhaupt geworden und manchmal auch geblieben, wenn die Männer nicht zurückgekommen sind und waren selbstbewusst, wollten dann mehr vom Leben, von ihrer Rolle als Frau und so weiter, haben politische Forderungen gestellt und so weiter. Und immer in einem Klima, in dem Frauen mehr Rechte fordern, aka jetzt, kommt Industrie und Politik und das Patriarchat, aka Männer, oder andersrum Männer, aka das Patriarchat, auf die Idee, Frauen mit irgendwas klein zu halten, mit irgendwas anderem zu beschäftigen und dann sind das jetzt so Tradwife-Fantasien oder irgendein neues körperliches Problem. Und Zellulite war dann halt the way to go. Das wurde von so zwei französischen Forschern festgestellt sozusagen, die haben dem Namen gegeben, die haben damit aber erstmal, die haben das zwar schon als Problem quasi oder als medizinische Erkrankung quasi deklariert, weil das hatten halt hauptsächlich Frauen, aber die haben jetzt nicht gesagt, okay, zu ihr sterbt dran, ihr müsst dagegen was machen.
Mhm.
Die amerikanische Vogue hat es dann aber aufgegriffen und hat dann aber, also die hat schon so ein bisschen getan, als würde man dran sterben. Zumindest hat sie 11.000 Tipps gegeben, was man dagegen tun kann, zum Beispiel mit Nudelhölzern über seine Oberschenkel rollen und ganz viel Sport machen und was auch immer. Und hat es einfach zu einem Problem gemacht. Vorher war es keins und dann gab es es gab keine Zellulite vor, ab da gab es Zellulite. Mhm. Die Haut, die Zellulite beschreibt, ist die gleiche geblieben. Und nur weil wir Sprache für ein vermeintliches Problem gefunden haben, haben wir angefangen, das selber an uns zu benennen.
Ja.
Und das ist dann mit allem so. Es kommt jedes Jahr irgendein neues angebliches Problem. Weißt du, was ein Erdbecken ist?
Nee.
Das ist, wenn so, wenn man so Punkte auf dem Kinn hat oder so, weiß ich nicht.
Okay.
Love Handles, Rettungsringe, Thigh Gap, Hip Dips, Winkearme, Schrumpelellenbogen, was auch immer, Wurstfinger. Es kommt jedes Jahr irgendwas Neues. Und jedes Mal, wenn irgendwas aufkommt, guckt man sich selber an und denkt sich, habe ich das auch? Und in vielen Fällen hat man das, oder zumindest einen Teil davon. Weil das ganz normale, menschliche, körperliche Veränderungen sind, die man halt hat, wenn man älter wird. Und
was war mit Gillette?
Das war ja auch so, die wollten was verkaufen, dann haben sie sich gedacht, wen haben wir noch nicht dran gekriegt, ja, die Haare von Frauen. Und dann wird da ein riesen Drama um Haare von Frauen gemacht und irgendwie erzählt, wie unhygienisch das wäre und so.
Mhm.
Auch 1930, glaube ich.
Was hältst du eigentlich davon, wenn ich mir in der kommenden Fahrradsaison, wenn es wieder in die kurzen Hosen geht, mir die Beine rasiere?
Für die Windschnittigkeit?
Ja, für die Aero-Gains.
Ich weiß nicht, ob das jetzt deine männliche Männlichkeit untergräbt, aber du hast nur drei Haare.
Ja, und? Dann kann ich die auch wegmachen.
Ja, das macht aber keinen Unterschied für deine Aerodynamik.
Ah, mein Schienbein? Da sind schon ein paar Haare, wenn ich hier so gucke.
Das ist ein richtiger Flausch.
Hallo?
Du bist ein ganz flauschig behaarter. Wenig und flauschig behaart.
Das war ein Thema für mich.
Dein nicht fehlender Bart. Ja, das wäre zum Beispiel auch was darunter fallen würde.
Einfach kein Bart. Aber ich würde auch nicht auf die Idee kommen, dafür in die Türkei zu fahren.
weil du halt aber auch nicht jeden einzelnen Tag mit Werbung zugeballert wirst, dass du kein Mann bist, wenn du kein Bart hast. Und auch nicht alle deine Freunde sich den Bart machen lassen.
Aber fast alle meine Freunde haben Bart, außer Marc.
Ja. Aber...
Siehst du?
Sie reden aber auch nicht jeden Tag darüber oder werden deswegen als, was auch immer, viel, viel schöner bezeichnet.
Na, weil das hässliche Nacken sind. Spaß.
Liebe
Grüße.
Was wollte ich sagen?
1930 Gillette.
Nee, ich wollte was über Körperbild sagen. Achso, genau. Wenn wir Sprache dafür finden, wenn wir darauf aufmerksam gemacht werden, wenn unsere Tante sagt, oh, ich sehe kacke aus, weil, wenn unsere Freundin sagt, oh, ich habe mir hier was Neues gekauft, wegen, dann denken wir jedes Mal, ach so, das müssen wir jetzt anscheinend auch schlecht finden an uns. So. Und selbst wenn man sich im ersten Mal vielleicht noch dagegen wehrt, wenn man es dreimal gehört hat, irgendwann kommt es im eigenen Kopf an. So, das heißt, Status quo ist, man hat 8000 Probleme an sich identifiziert, man hat 8000 Lösungen dafür präsentiert bekommen, die man sich in 99% der Fälle kaufen kann, weil natürlich geht es immer darum, Geld zu verdienen.
Mhm.
Und man wird am besten dann dazu noch gesellschaftlich unter Druck gesetzt, dass wer nicht dünn, sportlich, schlank, trainiert, was auch immer ist, ist faul. Also es ist moralisch aufgeladen. Das hat ja immer was damit zu tun, wer bist du als Mensch? Du bist ja nicht einfach dick, du bist ein dicker, fauler Mensch. Du bist ein dicker, dummer Mensch. Also hier, wie heißt das? Beauty Bias? Also dass man schönen Leuten mehr zutraut.
Ja.
So. Das ist ja das eigentliche Problem. Und darunter leidet man am meisten. Weil, seien wir ehrlich, wir leiden ja nicht unter Zellulite, also die macht ja nichts. Wir leiden ja nur darunter, was andere daran sehen.
Naja, oder das verschlechterte Selbstbild.
Ja, aber das ja wirklich quasi crushing ist, ist ja die moralische Aufladung davon.
Ja.
Alle denken, oder andersrum, was ja sogar in die andere Richtung noch viel besser funktioniert, wenn man trainiert ist, dann glaubt man ja auch schnell, man hätte sich oder das Leben mehr im Griff. Auch wenn das nicht unbedingt, man kann ja auch total sportlich und dick sein.
Mhm.
Und das traut einem dann aber niemand zu und man sieht sich ständig der...
Aber man fühlt sich trotzdem besser, wenn man regelmäßig Sport macht.
Das ja, natürlich Sport einfach aus... Das ist ja klar, aber wie du danach aussiehst, ist ja erstmal egal eigentlich oder sollte egal sein.
Ist auch so. Wir mussten eine kleine Klopause einlegen, weil der Tee drückt auf die Blase.
Ja, Lukas, der kackt hier gegenüber von mir so jede Minute vom Podcast mehr ab. Der geht immer weiter in die Waagerechte.
Ja, ich wollte mich heute krank melden, aber Arbeitgeberin hat Nein gesagt.
Stimmt, kann ich das gar nicht gesagt, dass du nicht aufnehmen willst.
Ja, wir müssen aufnehmen. Kommt Freitag raus, müssen noch bearbeiten, hochladen, dies, das.
Ja, okay, dann komme ich jetzt, ich habe vergessen, was ich eben als Letzte gesagt habe, deswegen wechsle ich jetzt einfach zum Teil von, wie habe ich gelernt, besser damit umzugehen.
Du persönlich?
Ich persönlich kann ja nur von mir sprechen. Also du kannst vielleicht noch den therapeutischen Hint geben, aber hast du ja eben schon gesagt, Intervention und
ja.
Halt einfach darüber sprechen. Und
ich hab gelesen, nochmal bei der Intervention, dass tatsächlich 2 Antidepressiva auch sehr gut dagegen helfen sollen. Das fand ich überraschend.
Nein, du bist ja kein Psychiater.
Ja, trotzdem.
Ich meine, das ist nicht verwunderlich, dass du dich nicht so gut mit solchen Medikamenten auskennst.
Ja, und das ist auch ein Antidepressivum. Warum hilft das dagegen?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Antidepressiva wirken.
Ich auch nicht so genau. Das ist ein selektiver Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer, die dafür eben die Serotonin-Wiederaufnahme hemmen im synaptischen Spalt. Und dafür sorgen, dass mehr Serotonin im synaptischen Spalt ist und die Übertragung dann besser ist. So wirken selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer.
Vielleicht Antidepressiva. Die das dann auf.
Aber die machen, ja, also warum helfen die gegen eine körperdysmorphische Störung?
Weil da auch irgendwelche Synapsen nicht mehr richtig
funktionieren. In der Monotherapie. Ja,
und das heißt. Ich habe ja gesagt, das ist richtig crazy.
Und das heißt halt auch wieder, dass diese Serotonin-Hypothese auch, also so, ist halt. Ist jetzt ja irgendwie nicht nur auf Depressionen beschränkt. Also eigentlich hat man keine Ahnung.
Ja, das ist man ein bisschen sowieso Ahnung. Das Problem bei psychischen Erkrankungen. Ja. Ne?
Das Einzige, was man weiß, ist, dass Antidepressiva bei starken Depressionen helfen und Antipsychotika sehr gut wirken und Beruhigungsmittel wirken auch sehr gut. Aber darüber hinaus...
Wie genau und warum zu halten, ne?
Es ist dünn.
Okay, ja, deswegen. Ich kann nur über mich sprechen und du kannst offensichtlich über niemanden sprechen, weil du dich betrifft es nicht und... Du hast auch noch nicht so viel du hast noch gar nicht mit Leuten mit Essstörungen gearbeitet, oder? Oder mit solchen Themen?
Im Entzug jetzt ein bisschen. War schon Thema.
Okay, aber da haben ja andere Dinge erstmal Vorrang.
Genau.
Ja. Also, ich, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, hatte eine Essstörung, da bin ich reingerutscht über Diät und dann habe ich ziemlich schnell die Körperschemastörung entwickelt und die hat mich immer weiter reingetrieben. Also, das war bei mir der Haupttreiber davon, dass ich mich halt nicht gesehen habe, wie ich aussehe. Und deswegen auch einfach lange davon ausgegangen bin, dass es mir gut geht. Also ich habe ehrlich gesagt auch gar kein Problem gesehen, bis dann irgendwann die Gedanken ans Essen und so weiter super erdrückend geworden sind. Aber das ist die Essstörungsteil. Auf jeden Fall, die Essstörung habe ich dann, hatte ich keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt. Ich habe die relativ, also ich habe die in Eigenregie, bin ich die wieder losgeworden. Durch den Faktor, dass wir gerade im Ausland waren, das hat mir geholfen. So ein Szenenwechsel ist natürlich eine richtige Luxussituation. Aber ich hatte keine Lust mehr darauf, immer unglücklich zu sein wegen Essen. Und deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, okay, egal. Meine Logik war, ich werde jetzt hässlich, aber dafür wenigstens glücklicher. Oder zumindest nicht mehr so obsessed mit Essen. Also ich habe mir dann gedacht, scheiß drauf, so, du hast dich ja jetzt auch, dann hast du dich halt noch mehr, aber dafür kannst du wenigstens wieder Nutella-Brote essen. Also habe ich angefangen, Nutella-Brote zu essen und dann ziemlich schnell gemerkt, Leben ist ja viel geiler, wenn man was isst und wenn man wieder Freude am Leben hat.
Energie.
Und wenn man sich wieder Dinge merken kann. Und dann war mir relativ schnell, relativ egal, wie ich aussehe, weil ich, ja, wie gesagt, gemerkt habe, wie hoch die Lebensqualität geworden ist. Nichtsdestotrotz habe ich mindestens noch 1 bis 1,5, 2 Jahre nach der akutesten Phase der Essstörung, nachdem ich schon wieder ein gesundes Gewicht hatte, nicht gesehen, wie ich aussehe, würde ich sagen. Also ich habe mich dann als relativ dick gesehen, nicht dick, aber
mopsig hast du
immer gesagt. Mopsig habe ich
immer gesagt. Sagst du auch immer noch manchmal.
Ja, aber das sage ich nur, wenn ich so so geschwollen bin. Mopsig ist für mich, wenn, auch sehr dünne Leute können mopsig sein, das ist für mich so, wenn man so,
ach so,
ein dickes Gesicht hat, also wenn ich so Gluten gegessen habe oder sowas, wenn, so Wassereinlagerung. Nee, aber da habe ich mich gesehen als jemanden, der halt einfach so sehr gut genährt ist. Also, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Einfach eine normschöne Person, die aber jetzt nicht mehr in irgendwie die alten Größen gepasst hätte oder sowas. Und damit war ich dann auch fein. Wie gesagt, ich hatte ja ursprünglich auch eigentlich gar nichts gegen einen dicken Körper. Als Jugendliche war ich auch eher so Größe 40, 42 und das ist ja bei weitem, also ist absolut nicht dick. Durchschnittsgröße in Deutschland ist 46. Aber auch, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass es klingt, als hätte ich Angst vor einem dicken Körper. Das war die Essstörung, nicht ich.
Mhm.
Ich finde dicke Frauen schön, so. Und hab dann einfach damit gelebt, so 2 Jahre und dann nach und nach gemerkt, anders. Ich habe erst gelernt, mich zu akzeptieren, bevor ich mich wieder leiden mochte. Und bevor ich wieder gesehen habe, wie ich eigentlich richtig aussehe.
Ja, nämlich, das ist auch nachvollziehbar.
Durch unterschiedliche Gründe. Zum einen, habe ich ja schon gesagt, aus Prinzip. Das war zum einen das Prinzip, dass ich politisch, ich fand es misogyn von mir selber, so mit Frauen umzugehen. Und das, also wenn man so mit sich selber umgeht, geht man ja so mit Frauen um. Ich habe mir gedacht, Alter, was zur Hölle? Das Patriarchat will uns klein halten, will uns einreden, dass wir das Wichtigste an uns unser Aussehen ist. Und ich mache da mit. Ich war so enttäuscht von mir selber. Ich war richtig wütend. Und diese Wut hat mir total doll geholfen. Weil jedes Mal, wenn ich dann wieder, weil wenn die Essstörung gesagt hat, nee, das sollst du jetzt nicht essen, dachte ich so, Alter,
hackt's
komplett. Ich esse es jetzt garantiert, weil was bin ich für ein Lappen, dass ich das glaube, was Männer glauben. Nämlich, dass Frauen nur wert sind, wenn sie Größe 34 tragen. War ich richtig sauer auf mich selber und das hat mir sehr geholfen. Weil die Essstörung ist ja wie so eine zweite Person in sich und man muss ja irgendeinen Weg finden, mit der umzugehen. Und Wut ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Weg, die loszuwerden und ihr zu sagen, dass sie sich verpissen soll. Und auch so die Vorstellung zum Beispiel, würde ich so mit einer Freundin reden? Würde ich das meinem Hund sagen? Würde ich dem sagen, ich habe dich nur lieb, wenn du perfekte Größe hast? Nein, offensichtlich nicht. Also das war das erste, Wut. Dann das, was ich gesagt habe, die Lebensqualität, die sich verbessert, das war auch einfach so eine Erkenntnis. Das hat jetzt gar nichts unbedingt damit zu tun, wie dick oder dünn man ist, sondern damit, dass, wenn man merkt, man kann halt wieder mehr Sport machen, man denkt nicht so viel an Essen, man kann befreiter ins Restaurant gehen. Ich gehe jetzt ins Restaurant und dann gucke ich auf die Karte und suche mir einfach irgendwas aus, was mir gefällt, ohne dass ich darüber nachdenke, was das für Folgen hat oder nicht. Und das ist...
Was für Folgen?
Einfach ein deutlich schöneres Leben. Und das ist, als würde jemand euch eine Brille geben. Und dann würdet ihr die danach ja auch nicht mehr absetzen. Also auch wenn euch die Brille vielleicht im ersten Moment nicht gefällt, merkt ihr ja, okay, krass, das ist ja viel geiler, wenn ihr nicht mal sehen kann.
Nee.
Was?
Die ersten zwei Wochen ist mit Brille scheiße.
Ja, okay, man muss sich dran gewöhnen, aber dann, jetzt würdest du sie ja nicht mal wieder hergeben wollen.
Nee, das ist richtig. Aber am Anfang musste man sich dran gewöhnen.
Genau, und deswegen ist der Weg zur Selbstakzeptanz ein ständiges sich an die eigenen Gedanken und Aussehen gewöhnen. Also, wenn man Angst vorm Essen hat, dann trotzdem zu essen. Wenn man Angst hat, im Urlaub mal keinen Sport zu machen, dann keinen Sport machen. Nicht dieser Angst nachgeben, nicht dieser Stimme folgen, sondern dann sagen, nee, objektiv kann ich dir gerade sagen, liebe Stimme in meinem Kopf, habe ich jetzt Hunger? Oder bin ich jetzt gerade auf einer Familienfeier und möchte aus Genuss essen? Oder kriege ich meine Tage und esse aus Emotionen und das ist auch okay. Und je öfter ich das gemacht habe und je öfter ich dann was gegessen habe oder mir rational geantwortet habe, desto einfacher wurde es. Also wenn ich mich im Spiegel anguckt habe und mein Kopf wieder so war, so, boah, deine Hüfte und was auch immer, dann habe ich mich gezwungen, woanders hinzugucken und mir zu sagen, nein, hör auf damit. An deiner Hüfte ist nichts falsch und sie ist auch unwichtig. So, deine Hüfte ändert
nichts an deiner Person.
Nichts an deiner Person. Und es klingt so banal, aber so funktioniert es. Man muss das üben, man muss ganz, ganz oft, dass ihr euch hässlich findet, ist ja nur eine Folge davon, dass ihr eure Gedanken als Wahrheit interpretiert.
Ja.
Ihr glaubt, was ihr denkt, stimmt. Das ist nicht so. Das heißt, ihr müsst was anderes denken und das glauben. Es ist fake it till you make it. Sag dir so lange, dass du okay mit dir bist, bis du okay bist. Du kannst dich als hässlichster, zu dünnster, zu dickster, zu kleinster, zu größter Mensch fühlen. Wenn du dir jeden Tag sagst, es ist egal, andere Dinge sind an mir wichtig, dann wirst du das irgendwann glauben.
Mhm.
Wenn man sich natürlich auch so verhält und zum Beispiel also über sich selber jetzt auch nicht als allererstes sagt, irgendwie, ich bin zu lang. Ich bin schlau.
Ja.
Und mit jedem Tag, der mir mein Körper egaler wurde, weil mir andere Dinge in meinem Leben wichtiger geworden sind, desto klarer konnte ich mich wieder sehen und desto schöner fand ich mich dann auch. Also je egaler mein Körper wurde, desto lieber mochte ich ihn dann am Ende. Was dann, ich weiß nicht, ob ich mich selbst liebe, also ob ich jetzt wirklich sage, wow, toll, aber zumindest kann ich genuin, ehrlich sagen, dass ich vielleicht in 3 Monaten 2 Tage habe, an denen ich mich im Spiegel ansehe und denke, du bist hässlich. Und das sind sehr kurze Momente.
Und dann ist es natürlich immer spannend zu gucken, in welchem Moment des Zyklus du dann bist.
Genau, und das hat natürlich viel damit zu tun. Das ist schon sehr eindeutig. Das liegt dann auch daran, Wassereinlagerungen und so. Und dass ich mich auch einfach körperlich unwohl fühle. Aber ich mag mich, wie ich bin. Oder es ist mir ehrlich gesagt einfach nicht so wichtig.
Mhm.
Und diese Freiheit hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass mein Essverhalten sich extrem verändert hat. Und ehrlich gesagt zum Schlechteren, weil ich während der Essstörung und danach war ich so fokussiert auf Essen. Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht. Jede nächste Mahlzeit war das Highlight meines Tages. Ich bin abends ins Bett gegangen, habe schon ans Frühstück gedacht, weil ich auch immer Hunger hatte. Ich habe jede Mahlzeit geplant. Ich habe super viel gekocht, gebacken. Mein ganzer Content auf Insta war darüber. Ja. Also diese Essensfokussierung ist auch ein krasses Symptom von Essstörung. Und auch nach der Essstörung war ich immer noch sehr, ich musste auch erstmal alles wieder aufholen. So, ich muss auch erstmal was essen. Ich muss erstmal wieder gesund werden. Und je mehr mein Körper egal wurde, desto egaler wurde mir dann ehrlich gesagt auch, was ich ihm zuführe, was natürlich keine gute Entwicklung ist. Und da arbeite ich jetzt gerade dran, dass ich wieder ein bisschen bessere, ausgewogenere, geregelte Mahlzeiten esse, weil ich dann angefangen habe, so, ach, scheiße, esse ich halt Müsli oder sowas. Auf der einen Seite gut, weil ich keine Angst mehr vor Müsli hatte, auf der anderen Seite halt nicht so gut, weil da keine Nährstoffe drin sind.
Aber mal Müsli darf man auch
essen. Mal Müsli kann man essen. Aber ich war mein ganzes Leben, ich war, wie gesagt, bis zu meiner Essstörung, so mit 18, 19, war ich immer total normalgewichtig. Manchmal habe ich so ein bisschen am Übergewicht gekratzt, aber das waren halt auch so Pubertätswachstumsschübe und solche Geschichten. Und ich hatte nie ein Thema mit Essen. Ich habe immer einfach so gegessen, was ich wollte. Aber ich habe immer mir gewünscht, ich wäre so wie meine dünnen Freundin und könnte den ganzen Tag Süßigkeiten essen und Eistee trinken und zu McDonald's gehen und nicht dicker werden. Weil das war schon ein Unterschied. Oh. Ich habe schon auch früh von zu Hause mitbekommen, wenn du jetzt noch 5 Scheiben Brot isst, dann so siehst du dann anders aus, als du jetzt aussiehst. Und meine dünnen Freundinnen, die wurden halt immer so irgendwie ein bisschen gemästet von ihren Eltern. Denen wurde immer gesagt, so, komm, isst das doch noch und so. Und das habe ich mir auch immer gewünscht. Ich wollte immer die Person sein, die jeden Tag aufsteht und sich denkt, Mann, sehe ich toll aus. Weil ich in meiner Vorstellung waren meine dünnen Freundinnen alle mega glücklich mit sich, weil warum auch nicht? Sie waren ja dünn. Mhm. Und das wollte ich auch. Ich wollte einen Menschen sein, der dünn ist, von Natur aus, der aufsteht und einfach essen kann, was er will. Und ich bin jetzt dieser Mensch, aber anders. Ich habe genau den Körper, der, das ist mein natürlicher Körper. Das ist der Körper, den ich als Kind hatte, jetzt in Relation. Das ist meine Gewichtsklasse sozusagen. Das ist mein Hungergefühl, mein Appetit, meine Bewegung. Ich bin nicht super sportlich, ich bin nicht super hibbelig, ich muss nicht den ganzen Tag rumrennen. Das heißt, ich werde nie ein Mensch sein, der einfach natürlich 200, 3000 Kalorien am Tag verbrennt.
Ist auch als Frau auch eine Hausnummer.
Ja, aber es gibt ja so Frauen, die super hibbelig und immer unterwegs sind, immer Sport und was auch immer. Natürlich sehen die dann anders aus. Mhm. Ich mache gerne Sport, aber nicht jeden Tag und auch manchmal 2 Wochen nicht. Ich bin aber auch keine emotionale Esserin, weil meine Beziehung zu Essen komplett geheilt ist, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, mir irgendwas verbieten zu müssen oder dass es etwas Verbotenes gibt oder dass ich jetzt, also zum Beispiel an meinem Geburtstag früher, habe ich dann so 4 Stücke Torte gegessen und ich dachte, ja, ich habe jetzt Geburtstag und Torte ist was Besonderes und bla. Und dann ist dieser Drang natürlich mega groß, das zu essen. Und am nächsten Tag der Hass auf meinen Körper doppelt so groß. Jetzt denke ich mir so, also diesen Geburtstag zum Beispiel habe ich 1 Stück gegessen und war so, kein Bock mehr. Dann
habe ich sie. Hallo, weißt du, wie lange ich in der Küche stand?
Ja, aber weißt du genau, trotz, obwohl du dafür Reich. Sogar in der Küche standst, habe ich
dann gemerkt. Dann musst du mindestens 4 dicke Scheiben
essen. Dann habe ich gemerkt, okay, macht mich gerade irgendwie nicht an.
Okay, na gut.
Und dann habe ich halt ein Stück gegessen und den Rest halt nicht. Und dann, weil ich weiß, ich kann auch übermorgen Kuchen essen. Und dieses.
Nochmal kurz, das, was ich gerade eben gemacht habe, das war nicht ernst gemeint. Was? Weil das macht Druck. Wenn ich jetzt sage, oh, du hast gar nichts davon gegessen, obwohl ich mich dafür so viel in die Küche gestellt habe. Also nicht, dass das jemand denkt, dass das unser Umgang ist mit Essen.
Nein. Das, wenn wir dürfen essen und nicht essen, was wir wollen. Außer wenn Lukas wieder anfängt zu sagen, er mag keine Zucchini. Alter, jede Woche hat der Mann Marker oder Marker, den ich. Ich kriege einen Ausraster.
Ja, es kommt, das ist tagesformabhängig. Da ist bei mir emotionales Essen.
Was?
Ja, wenn ich schlechten Tag hatte, sag ich mal, oder sehr hungrig bin und dann gibt's Rosenkohl. Oh, schwierig. Oder Zucchini ist dann falsch geschnitten, dann. Ne. Zucchini und Pilze sind bei mir so das Essen, was so kippelig ist.
Ja, ich sag ja Spektrum. ich habe ja richtige Rede gehalten, ist auch ein bisschen abgedriftet vom Body Image, aber egal, ja, hilft ja vielleicht trotzdem. Was würde ich sagen? Achso, genau. Also auch so, und ich wollte, also was ich gesagt habe, ich wollte halt immer so dieses dünne Mädchen sein, die alles essen kann. Und in meiner Vorstellung hätte ich da halt jeden Tag einen Burger gegessen. Und jetzt?
Oh, Burger, lange nicht mehr gehabt.
Wenn ihr eine neutrale Beziehung zu Essen habt, wie ein Kind, wenn ihr keine Emotionen daran knüpft, kein Verbot, keine Moral, kein, das darf man nicht, sondern wenn Essen einfach Essen ist, so wie Wasser, Leitungswasser, dann denkt ihr jetzt auch nicht drüber nach, ob ihr ein schlechter Mensch seid, wenn ihr das trinkt oder nicht trinkt. Dann wollt ihr auch nicht massive Mengen an Süßigkeiten in euch reinstopfen, weil also kein Mensch fühlt sich gut, wenn er 7 Tage die Woche, keine Ahnung, Pancakes frühstückt und Burger zum Abend isst. Wenn ihr das mal eine Woche macht, ihr werdet danach euch schrecklich fühlen. Man ist mega müde, aufgebläht, Brain Fog, weil das einfach nicht die Nährstoffe sind, die der Körper braucht. Nicht, wenn man die ausschließlich isst.
Mhm.
Das heißt, ich habe keinen Drang nach diesen Lebensmitteln. Ich habe ganz oft nicht mal Lust darauf. Selbst wenn mir jemand fragt, willst du eine Gemüsepfanne oder einen Burger? Dann entscheide ich mich für die Gemüsepfanne, weil ich darauf, wenn mir das
vielleicht, was so, dem Körper besser tut.
Genau, weil ich nicht diesen Suchtdruck im Zweifel habe, diese extremen Mengen Fett, Zucker und was auch immer zu essen, weil ich das theoretisch jeden Tag tun könnte. Manchmal mache ich das, aber ganz oft halt auch nicht. Und deswegen ist mein Körper, wie er ist, natürlich so. Das ist einfach mein Appetit, meine Bewegung, habe ich eben schon gesagt. So sehe ich einfach aus, wenn ich quasi nichts tue, außer mich regelmäßig zu bewegen für meine Gesundheit. Und wenn man auf dieser Ebene von Essen angekommen ist, dann ist man meiner Meinung nach auch gleichzeitig auf der Ebene von körperlicher Selbstakzeptanz. Weil ich, wenn ich meinen Körper jetzt ansehe und dann sehe, okay, ich habe jetzt nicht mehr die Figur wie während der Erstörung. So, ich bin nicht mehr so lean, ich habe nicht mehr das Sixpack, keine Ahnung was. Selbst wenn ich dann manchmal denke, oh, das andere hat mir aber besser gefallen, kann ich mir ganz schnell darauf antworten und sagen, ja, aber das Leben damit hat dir nicht besser gefallen. Du hast keine Freude daran gehabt und du hast jeden Tag darüber nachgedacht, diesen Körper auch wieder zu verlieren. Ich möchte nicht gegen mich ankämpfen, ich möchte einfach so mit mir leben, wie ich bin. Und je mehr man das loslässt, diesen Kampf gegen den eigenen Körper, desto mehr kann man ja auch im Team miteinander arbeiten. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel krank bin und aufgrund dessen mich nicht viel bewegen kann oder zum Beispiel sehr viel zunehme, es bringt nichts, sich in eine kleinere Version von sich hineinzuhassen. Ihr könnt noch so viele Diäten machen, es ist auch in Studien belegt, restriktive Diäten, das heißt Diäten, die auf einen bestimmten Zeitraum angelegt sind, in denen ihr eure Kalorien gezielt reduziert. Ja, auch irgendwelche Shake-Blabla-Protein-Dings-Diäten. Sie funktionieren nicht. Über 90% aller Menschen, die eine restriktive Diät machen, wiegen ungefähr 2 Jahre, nachdem sie diese beendet haben, genauso viel oder mehr. Mhm. Weil man eben nicht lernt, auf sein Hungergefühl zu achten, emotionales Essen in einem Rahmen zu halten, der normal ist, sich aus Freude an Bewegung zu bewegen und nicht, weil man irgendein körperliches Ziel hat, was man dafür dann nicht erreicht und deswegen wieder aufgibt. Man lernt ja nichts. Man kopiert etwas für eine Weile. Und sobald man das aufhört, sieht man genauso aus wie vorher. Und im Zweifel hat man sich in der Zwischenzeit noch angefangen zu hassen. Weil man ja, restriktive Diäten basieren ja auch darauf, dass du ein Problem identifizierst. Also du musst dich ja erst hässlich finden.
Ja.
Um dich dann so zu behandeln. Anders als wenn man sagt, okay, ich wiege jetzt vielleicht 130 Kilo und meine Knie tun deswegen weh und ich möchte abnehmen. Das ist ja ein total valider Grund. Wie kann ich denn sagen, hey, danke Körper, dass du mich hier gerade durch die Gegend trägst, dass wir zusammen dieses Leben leben. Wie kann ich dir etwas Gutes tun? Wie können wir da einen gemeinsamen Weg finden? Und nett mit sich sprechen, die Dinge, die schön an einem sind, hervorheben. Sagen, du hast so tolle Augen. Ich möchte, dass diese tollen Augen an einem Körper hängen, der schmerzfrei sein kann. Und nicht, ja, scheiß auf die Augen, wer sieht die schon, wenn man meine knubbeligen Knie sieht oder sowas. Und dieser Fokus darauf, dass man erstmal als Allerwichtigstes man innen drin ist und dann lernt, dass die Hülle dazu passen muss, wie man sein Leben führen möchte. Und zu nichts anderem. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Pfeiler, um aus einem Spiegelbild wieder ein Spiegelbild zu machen. Also,
ein echtes.
Wenn ich eine Lesemaus bin, die gerne Kuchen backt, dann wiege ich vielleicht ein paar Kilo mehr als andere Frauen. Ja, und dann ist es der Körper, der zu deinem Leben passt, zu deinen, was auch immer. Und ja, vielleicht ist Übergewicht ungesund, aber andere Dinge sind auch so ungesund. Zum Beispiel chronischer Stress. Das ist der größte Faktor für oder gegen Longevity, also gegen Langlebigkeit. Es ist chronischer Stress, sich jeden Tag zu hassen.
Ja.
Ihr tut eurem Körper etwas viel Besseres, wenn ihr sagt, okay, ich bin dick, so what? Vielleicht nehme ich ab, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht, ich bin dünn, so what? Vielleicht nehme ich zu, vielleicht auch nicht. Es gibt Risikofaktoren auf beiden Seiten, aber die werden nicht davon gelöst, dass ihr euch runtermacht oder hässlich findet oder als schlechten Menschen betrachtet. Sondern indem man sich halt so nimmt und sich dann fragt, welchen Körper brauche ich, um das Leben zu führen, was ich führen möchte. Und ich kann euch sagen, es wird nicht der 90-60-90 Körper sein. Niemand braucht den. Also außer ihr seid Model vielleicht und das ist eure Lebensgrundlage. Und auch dann könnte man ja über eine Umschulung nachdenken. Wird euch niemand mehr lieben deswegen? Vielleicht werden euch Leute mehr bewundern, aber das sind Leute, die ihre eigene Identität auch daran messen, wie sie aussehen und deswegen auch die innere Stärke nicht gefunden haben. Ansonsten braucht ihr keinen Körper, der irgendwie ist, außer für euch richtig.
Ja.
dann könnt ihr euch auch im Spiegel angucken und sagen, du geiles Stück.
Das hast du schön gesagt.
So, ich bin fertig mit meinem Monolog.
Na gut.
Lukas ist komplett am Ende.
Ich höre dir auch immer gerne zu. Und heute umso mehr. Weil ich selber nicht so viel Energie habe. Aber ich kann dem auch nicht wirklich noch was hinzufügen. Gut. Ich glaube, dass das hilft. Helfen kann, was du sagst.
Das ist doch gut. Ich glaube, ich habe schon mal so ein bisschen eine Folge in die Richtung gemacht, aber ist egal. Dann gibt es halt noch eine. Man kann das nicht oft genug hören.
Richtig. Weil man muss sich es immer wieder selber sagen, bis man es selber glaubt.
Oder ihr hört einfach ganz auf diese Folge an.
Ja, aber die ist nicht so ASMR mit Husten, Niesen und...
ich wollte eigentlich noch ein Datum sagen, wann wir in Winterpause gehen. Warte, ich suche schnell raus. Nämlich wird es noch zwei Folgen geben, am 3. und am 10. Und dann machen wir, nee, stimmt gar nicht, sorry, am 5. und am 12. Und dann machen wir Weihnachtspause vom 12. bis zum 9., also am 9.1. kommt dann die nächste Folge wieder raus. Wir werden uns ein bisschen umstrukturieren. Nicht wirklich umstrukturieren. Wir werden wissen, wie wir ein neues Foto machen. Wir werden vielleicht mit der Werbung anfangen, dann haben wir ganz, ganz, ganz liebes Feedback von euch zu bekommen. Wir werden überlegen, wie wir den Podcast vielleicht noch ein bisschen pushen können, dass ein paar mehr Leute den hören. Also es hören schon gar nicht so wenig zu. Ein paar tausend sind schon dabei. Aber wir wollen natürlich, dass alle Leute uns hören. Ob wir vielleicht nochmal Video versuchen, wie auch immer. Deswegen, wir freuen uns immer sehr, 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 wenn ihr den Podcast euren Freunden empfehlt oder auf Insta teilt oder bei Spotify oder woanders eine Bewertung hinterlasst. Ja. Ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche.
Tschüss.